Man kann natürlich hoffen, dass das Maßnahmen sind zurzeit, also gerade kostensenkende Maßnahmen, dass das Maßnahmen sind, die den Charakter haben sollen, Investitionsstärke zu schaffen für danach Kommendes. Das deckt sich aber nicht so mit den Abbruchquoten, die wir erheben. Die zeigen, dass Geschäftsmodellinnovationen, aber eben auch Technologie und andere Maßnahmen dieses Charakters aktiv zurzeit abgebrochen wurden und auch schon das zweite Jahr in Folge. Dann sieht das düster aus. Und dann ist es unsere Aufgabe als Gesellschaft und auch die der Politik meines Erachtens, möglichst schnell eine Situation zu schaffen, wo diese Maßnahmen wieder ergriffen werden können und dieser kurzfristige Erhaltungstrieb, den Innovationstrieb, den den deutschen Mittelstand eigentlich über Jahrzehnte lang geprägt hat, wieder Platz gemacht wird.
Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beyond Shift Happens, dem Nordantec-Podcast für Transformationshelden und alle, die es werden wollen. Wir sprechen über Beratung, spannende Karrierewege, Höhen und Tiefen und natürlich Transformation. Mein Name ist Christian Kuhs und ich freue mich auf meinen heutigen Gast. Auf geht's!
Jonas, ich freue mich auf unsere Sonderfolge zur neuen Shift Happens Studie. Die Studie geht zum dritten Jahr in Folge an den Start. Bereits zum zweiten Mal nehmen wir passend dazu den Podcast auf. Du persönlich kümmerst dich bei uns mit deinem Team um Customer Success und sorgst dafür, dass wir glückliche Kunden haben. An verschiedenen Stellen kommt dabei immer wieder deine Forscherader durch, ob in der PMO Academy, vor einigen Wochen beim Handelsblatt Forum oder eben bei Shift Happens. Was macht die Studie dieses Jahr besonders?
Ja, erstmal herzlichen Dank, dass ich wieder dabei sein darf. Jetzt das zweite Mal in deinem berühmten Podcast, für mich auf jeden Fall geehrt und freue mich, ein bisschen über Shift Happens sprechen zu dürfen. Ja, und was macht die Studie dieses Mal besonders? Zunächst erstmal ist es die Studie wie im letzten Jahr auch oder auch im Jahr zuvor, aber gerade dieser Umstand, nämlich dass wir das dritte Mal machen, macht sie meines Erachtens relativ besonders. Denn vielleicht weiß der eine oder andere Zuhörer das auch schon, wir erheben das immer zum gleichen Zeitpunkt. Und was wir genau da heben und was wir da genau machen, werden wir sicherlich nochmal im Rahmen dieser Folge genau ansehen, respektive nochmal genau reingehen. Aber der Grundgedanke ist, dass wir zum immer gleichen Zeitpunkt innerhalb eines Jahres Fragen stellen und auswerten. Und wie es der Zufall wollte, war es beim ersten Mal so, dass das just mit Beginn der Pandemie der Fall war, 2020, als es gerade losging mit Italien, mit Frankreich und auch mit uns, dass es richtig Probleme gab. Dann ein Jahr später, als schon ein Großteil der Bevölkerung geimpft war, es in vielen Stellen schon wieder Lockerungen gab und die Euphorie langsam wieder am Horizont auftauchte. Und jetzt dieses Jahr, ab März, April diesen Jahres, gerade koinzidieren mit der humanitären Krise, die wir in Europa und auf der Welt erleben und insbesondere eben den Angriffskrieg auf die Ukraine. Und das macht diese Studie besonders, denn diese drei Zeitpunkte können wir hinsichtlich der Frage, was eigentlich der Einfluss aufs Transformationsgeschehen ist, recht spannenderweise analysieren. Und das macht sie besonders, würde ich sagen.
Ja, stimme ich zu. Du sagst es, wir gehen gleich nochmal konkreter auf die Studie ein, natürlich ganz ausführlich. In der Studie selbst steckt eine Menge Arbeit, das beobachte ich über die letzten Monate hinweg bei dir. Du arbeitest seit Beginn des Jahres, kann man sagen, daran, Konzept, Teilnehmeransprache, Auswertung, Analyse und Co. Nehmen viel Zeit ein. Was macht dir am meisten Spaß, dir persönlich?
Ja, also ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich Freude daran habe, Daten mir anzuschauen, da tiefer reinzugucken, mir zu überlegen, wie man analysieren und visualisieren kann und das Ganze auch zu schreiben. Also der gesamte Prozess macht mir sicherlich Spaß. Aber das Spannendste daran ist in diesem Fall der Austausch mit den Experten. Also dieses Jahr haben wir ganze 350 an der Zahl, mit denen wir in engen Austausch gehen, sowohl was die Befragung mittels einer Erhebung angeht, aber eben auch im bilateralen Austausch. Und ohne die wäre es überhaupt gar nicht machbar. Und das ist immer das Spannendste, zu hören, was wirklich in Anführungsstrichen an der Transformationsfront passiert. Und da ist auch nochmal gesagt an alle Teilnehmer, vielen, vielen Dank. Es macht wirklich richtig, richtig Freude, gemeinsam mit Ihnen daran zu arbeiten und zu verstehen, was da eigentlich alles gerade so passiert und was Sie im Alltag erleben. Ja, und das ist auch das, was mir am meisten Spaß daran macht.
Ja, das glaube ich gerne. Ja, so eine extrem hohe Teilnehmerzahl. Wie setzen die sich zusammen?
Ja, gute Frage. Also ich fange mal andersrum an. Worauf achten wir? Also wir könnten theoretisch den Kreis der Teilnehmer erhöhen. Es ist inzwischen sogar so, dass wir angefragt werden und gefragt wird, ob man teilnehmen darf. Aber wir achten auf drei Dinge ganz explizit. Das eine ist, wir möchten Personen, die möglichst täglich mit Transformation zu tun haben. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, wir möchten Personen, die das nicht zum ersten Mal machen, sondern einiges an Berufserfahrung mitbringen, 15 Jahre dabei sind und das auch von A bis Z. Also nicht nur die Konzeptphase oder die Analysephase, sondern insbesondere auch die Umsetzungsphase und von vorne bis hinten Transformation begleiten. Und das nächste ist, das möglichst auch in einer leitenden Funktion. Also Geschäftsführung, PMO, Projektleiter, Leiterin und naturgemäß auch die Beratungsseite. Und diese drei Dinge, wenn die zusammenkommen, dann ist man ein perfekter Kandidat für unsere Studie. Und das ist auch in diesem Jahr meines Erachtens wieder sehr, sehr gut gelungen. Und das ist auch so grob die Zusammensetzung.
Par excellence. Ja. Jetzt hat die Studie sich weiterentwickelt, ist im dritten Jahr das Format und der grundsätzliche Aufbau sind aber bewusst gleich geblieben. Bevor wir uns gleich einzelnen Themen widmen, führ uns doch einmal quer durch den Aufbau.
Ja, gerne. Also, was machen wir da? Wir versuchen im Kern die Frage zu beantworten, was passiert eigentlich mit Unternehmenstransformation? Und den nehmen wir uns erstmal von ganz oben, von der makroökonomischen Seite und beschäftigen uns mit solchen Fragen wie, wie ist eigentlich der Druck zurzeit, welche Treiber sind eigentlich dahinter und wie haben sich diese Treiber entwickelt? Wir gehen dann ein Stück weit ein bisschen tiefer und kaprizieren das Ganze nochmal auf einzelne Industrien und schauen auch uns da ähnliche Fragen an. Und dann aber, das ist der Fleisch im Knochen, das ist wirklich ganz unten. Und zwar auf der Frage, was passiert auf Unternehmensebene? Welche Maßnahmen werden angestoßen und warum? Welche werden priorisiert? Welche werden vielleicht auch depriorisiert? Und was funktioniert gut und was funktioniert schlecht? Und so nähern wir uns diesem Thema der Transformation von Makro- bis zur Mikroebene immer näher an.
Jetzt wird es einem beim Lesen leider immer wieder vor Augen geführt. Auch du hast es eben schon erwähnt und erwähnst es auch in deinem Vorwort der Studie selber. Die Auswirkungen des Ukraine-Krieges, eine bittere Note eigentlich in den Antworten der Teilnehmer und auch deinen Analysen zwangsläufig hinterlassen. Ja. Wie prominent ist das Thema?
Es ist allumfassend, würde ich behaupten. Also es gibt kaum eine Frage, wo man nicht in der Interpretation den Gedanken hegt, dass das im Ansatz in irgendeiner Form mit der Ukraine zu tun hat. Also eigentlich überall, ganz prominent naturgemäß bei der Frage, was sind zurzeit Transformationstreiber, werden wir sicherlich noch tiefer reingehen, aber da wird die Ukraine-Krise auch genannt und letztlich auch in einer Frage. Wir haben das tatsächlich ganz de facto gefragt, welchen Einfluss hat die Ukraine-Krise auf das Transformationsgeschehen? Und da sagt der Großteil, also knapp 90%, dass der Einfluss auf die Planung und die Zielsetzung der aktuellen Transformation starken oder sogar sehr starken Einfluss hat. Sprich, überall.
Ja. Jetzt hast du es eben schon gesagt, ihr steigt ein von makroökonomischen Winkel her und dann gehen wir rüber zum mikroökonomischen, gehen wir auf die Konjunkturerwartung ein. Das ist, glaube ich, eine der allerersten Fragen in der Studie selber. Wie hat sich das von 2020 auf 2021 auf 2022 entwickelt?
Ja, ist eine super spannende Frage. Übrigens, wenn du nach der Konjunktur fragst, dann könnten wir vielleicht auch gleich nochmal ein bisschen auf den Transformationsbedarf schauen. Aus verschiedenen Gründen gehen wir vielleicht gleich nochmal ein, aber ich fange mal mit der Konjunktur an. Also grob gesagt, als wir in 2020 die erste Erhebung durchgeführt haben, nochmal in der Situation, als gerade die Einschläge der Corona-Pandemie richtig näher kamen, aus China kommt, dann auf einmal Italien, Frankreich und Co., Schweden, Norwegen, da ging es schon überall richtig, richtig los und plötzlich dann bei uns Infektionsschutzgesetz ging los und so weiter und so fort. In dieser Phase ist nicht erstaunlich, dass die meisten Teilnehmer relativ pessimistisch in die Zukunft geblickt haben. Das änderte sich dann ein Jahr später, im März, April 2021. Da war es dann nämlich so, ein großer Bevölkerungsanteil war schlicht und ergreifend schon geimpft. Das war erstmal gut. Die ersten Lockerungen waren da. Viele Nachbarländer waren sogar schon weiter mit den Lockerungen. Und unsere Teilnehmer haben wieder ein bisschen optimistischer in die Zukunft geblickt. Und jetzt sind wir leider Gottes wieder in einer Situation, wo sich das Ganze wieder umgedreht hat, ein Großteil zumindest einen Abschwung oder gar eine Rezession am Horizont sieht. Und spannenderweise ist es sogar so, dass sich das mit dem Bruttoinlandsprodukt ganz gut korreliert. Also wir haben in 2020 einen massiven Einbruch erlebt, stärker noch als in der Finanzkrise, dann aber auch einen massiven Rebound zu 2021 hin. Und jetzt sind wir gerade haarscharf wieder an einer technischen Rezession vorbeigeschrammt. Und in Abhängigkeit davon, welchen Forecast man sich anguckt, in Abhängigkeit davon, was jetzt eigentlich mit den Energiezulieferern passiert und welche Rolle Russland spielen wird, sieht man mal, ich sage jetzt mal, verhaltene oder auch desaströse Forecast für die Konjunktur in Deutschland.
Gehen wir auf den Transformationsdruck, der auch von den Teilnehmern bestimmt wird. Der ist heute höher als in 2020,
ja.
Was mich persönlich gewundert hat. Und vor allem wird der als weiter steigend empfunden.
Ja.
Woran liegt das deines Erachtens?
Ja, das ist super spannend. Und deswegen, das hatte ich auch eingangs gesagt, in hinsichtlich der Konjunktur, dass man sich das mal anschaut. Denn wenn man sich die Finanzmarktliteratur anguckt und man jetzt mal davon ausgehen würde, dass wir in einer Finanzkrise sind, jetzt machen wir mal dieses sozusagen Gedankenspiel, dann würde die Finanzmarktliteratur eigentlich sagen, die Konjunkturprognose korreliert ein Stück weit mit dem Transformationsbedarf. Sprich, wenn ich düster in die Zukunft gucke, dann steigt der Transformationsbedarf. Und wenn ich meine, alles ist rosig, dann ist der Transformationsbedarf auf Unternehmensebene auch ein Stück weit niedriger. Sprich, wir müssten eigentlich erleben, dass in 2021, da wo unsere Teilnehmer ein bisschen positiver in die Zukunft geblickt haben, der Transformationsbedarf niedriger ist als in 2020 und niedriger ist als in 2021. Es ist aber nicht der Fall. Jedes Jahr ist der erlebte Transformationsbedarf unserer Experten noch mal höher als im Jahr zuvor. Der steigt durch die Bank und entkoppelt sich etwas von der Konjunkturerwartung. Und was sich hier eben zeigt, ist, dass wir es eben gerade nicht mit einer Finanzkrise zu tun haben, sondern was Ökonomen auch hinlänglich als Regime-Shift bezeichnen. Damit haben wir es zu tun. Die Art und Weise, wie Geschäftsmodelle funktionieren, heute und in der Zukunft, die ändert sich per se. Und da gibt es diverse Gründe, angefangen bei Digitalisierungsdruck, Veränderung der Kundenbedürfnisse, aber eben auch ganz akute, wie zum Beispiel Rohstoff- und Energiepreise oder eben auch die Inflation. Und Lieferketten und Co. Also das sind Dinge, die sich massiv geändert haben in den letzten 2 und 3 Jahren, sodass wir hier es mit einem Transformationsdruck zu tun haben, der nicht nur allein konjunkturgetrieben ist.
Jetzt ist das ja alles basierend auf unter anderem den Antworten unserer Teilnehmer hier. Eine sehr coole Grafik, bei der ich eigentlich zweimal hingucken musste, fairerweise, ist die ganz am Anfang auch der Studie zum Abbildung der Prognosegüte. Also der Frage, wie gut unsere Experten eigentlich diesen Transformationsdruck vorhersagten. Was können wir genau erkennen hier?
Ja, guter Punkt. Also die Grafik ist auch nicht ganz einfach, gebe ich zu. Also ich habe ja einiges gesagt, ich habe Spaß daran, Visualisierung mir auszudenken. Dann habe ich da vielleicht übers Ziel hinausgeschossen. Aber was sie eigentlich sagen soll, das Ganze, ist einfach nur mal gegenüberzulegen, was haben die Teilnehmer eigentlich erwartet für die nächsten 12 Monate hinsichtlich des Transformationsdrucks, respektive des Transformationsbedarfs. Und was haben sie dann just ein Jahr später eigentlich auch erlebt? Also anders gesagt, kannst du dir auch so vorstellen, ich sage jetzt mal, wie morgen das Wetter wird. Und morgen frage ich dich, wie du das Wetter fandest. So grob können wir das anschauen. Und das können wir nebeneinander legen und uns dann anschauen, was haben die zum Beispiel in 2020 für das Folgejahr 2021 erwartet und wie haben sie dann 2021 erlebt. Und wenn man sich das gegenübereinander anschaut, und das soll die Grafik eigentlich machen, dann zeigt sich, dass das, was erwartet wurde, in der Regel dann im Nachgang auch so erlebt wurde. Und das gibt ein bisschen einen Einblick da rein, wie gut die Prognosegüte unserer Experten ist. Und die scheint zumindest für das subjektiv Erlebte sehr, sehr gut zu sein. Und da gibt es natürlich zwei Elemente daran. Erstens, was sagen Sie eigentlich für die nächsten 12 Monate? Und wenn wir davon ausgehen, dass die Prognosegüte weiterhin Bestand hat und so gut ist, dann dürften wir im Folgejahr nochmal einen höheren Transformationsbedarf erleben. Und zweitens, klar ist die Frage auch noch, was man selbst erlebt und fühlt, ist wie subjektive Wahrnehmung, das muss ja nicht mit der Realität übereinstimmen. Aber auch da versuchen wir das immer mit tatsächlichen Ist-Daten unserer Welt, so würden wir es nennen, makroökonomische Ist-Daten, das Ganze mal quer gegenüberzulegen. Und auch da zeigt sich, dass die Prognosegüte eben ziemlich, ziemlich gut ist. Ja. Und das freut uns natürlich. Machen wir ganz offen und ganz ehrlich, das ist eine offene Kritik an unserer Studie. Und das zeigen wir dementsprechend auch, um den Leser auch die Chance zu geben, rückwirkend auf das, was wir letztes Jahr geschrieben haben, mal zurückzugucken und zu gucken, was passt davon eigentlich heute und was nicht. Dazu möchten wir auch animieren. Denn es bleibt immerhin ein Forecast. Und ich meine, das weißt du selbst, Planung ersetzt Unwissenheit durch Irrtum.
Exakt. Und eine dieser Infoboxen ist tatsächlich auch genau die, die sich mit den makroökonomischen Indikatoren beschäftigt. Da kommt dann auch wirklich der Makroökonom in dir durch. Gib den Mikroökonomen unter uns mal einen Walkthrough durch diese Zahlenwelt.
Ja, gern. Also das ist, du sprichst den Resilienz-Reality-Check an wahrscheinlich, oder?
Richtig, genau.
Ja, genau. Also für diejenigen, die das nicht kennen, das haben wir im letzten Jahr eingeführt. Der Gedanke ist, den subjektiven Wahrnehmungen der Experten ein Stück weit die Ist-Welt gegenüberzulegen. Und zwar auf makroökonomische Art und Weise, um einfach mal zu gucken, was passiert eigentlich, insbesondere in Deutschland. Und da ziehen wir diverse Konjunktur- und auch andere Parameter hinzu, um zu schauen, was ist eigentlich passiert. Das haben wir auch dieses Jahr wieder gemacht. Allen voran die Entwicklung des BIPs. Zu dieser Entwicklung habe ich schon ein bisschen was gesagt, mit dem Einknicken und wieder der Rückkehr zum vorherigen Wachstumspfad, nahezu zumindest. Und deswegen heißt das Ding eben auch Resilienz-Reality-Check, weil sich Deutschland sowohl im letzten Jahr als auch im Jahr zuvor als äußerst resilient gezeigt hat. Also wir haben Schwierigkeiten erlebt, keine Frage, aber wir sind sehr schnell als Nation da auch wieder rausgekommen. Das zeigt sich zum Beispiel beim BIP, das zeigt sich auch bei der Arbeitslosenquote, das zeigt sich auch bei der Kurzarbeit und auch noch anderen Indikatoren, die wir uns da anschauen. Sprich, das war wirklich, wirklich gut. Zeigt sich übrigens auch in der Insolvenzquote, wobei die, wissen wir, nicht ganz für bare Münze zu nehmen ist, weil die Insolvenzantragspflicht ja nicht aktiv war. Und jetzt wieder seit Mai aktiv ist, letzten Jahres, aber in der Zeit davor war die ja ausgesetzt, sodass wir dann nur bedingt Rückschlüsse ziehen können. Das sieht also, da gibt es viele Indikatoren, die dafür sprechen, dass Deutschland sehr, sehr resilient durch die Krise bisher gegangen ist und das scheint auch so zu sein. Aber jetzt gibt es die ersten paar Indikatoren, die dafür sprechen, dass dieses Bild eines resistenten Deutschlands ein paar Risse bekommt. Allen voran die Inflation. Ich glaube, das weiß auch jeder, ist in jeder Tageszeitung kann man es lesen, dass wir einen massiven Zuwachs in Inflation haben. 7,5-8%, je nachdem, wo man liest, sieht man mehr oder minder sehr hohe Zahlen. Das ist übrigens jetzt nicht erst seit gestern so, das ist schon länger in Deutschland so. Das ist aber gekoppelt jetzt mit steigenden Rohstoff- und Energiepreisen und insbesondere in einer Situation, wo gerade im produzierenden Gewerbe Angebot- und Nachfrageverhältnis massiv aus dem Gleichgewicht geraten ist. Also wir haben eine Situation, Automotive, Zulieferer wissen das sehr, sehr gut, zum Beispiel, wo die Nachfrage massiv gestiegen ist, das Produktionsvolumen aber stagniert oder sogar zurückgegangen ist, auch aus diversen Gründen, unter anderem auch Rohstoff- und Energiepreise, aber insbesondere auch die Versorgung mit einzelnen Rohstoffen, die zur Produktion benötigt werden. Und dieses Verhältnis, gekoppelt mit der Inflation, gekoppelt mit der Ukraine-Krise, gekoppelt mit wieder einem Aufflammen der Pandemie in Asien, das gibt schon zu denken. Und das zeigt sich übrigens auch, um jetzt mal den Kreis zu schließen, ein Stück weit auch in der Insolvenzquote, denn zumindest der Schnellindikator des Statistischen Bundesamtes und die Regelinsolvenzen, die ein guter Indikator für Unternehmensinsolvenzen sind, die sind in den letzten 2 Monaten erstmalig mal wieder gestiegen. Damit möchte ich nicht sagen, dass jetzt die Welle kommt, würde ich mir nicht anmaßen, aber zumindest sehen wir einen Anstieg, allen voran zum Beispiel das Baugewerbe.
Ja, damit kommen wir quasi organisch jetzt zu den Transformationstreibern. Die angesprochene geopolitische Lage ist in diesem Jahr neu hinzugekommen und liegt wenig überraschend auf Platz 1, aber auf den Plätzen dahinter haben sich auch Verschiebungen ergeben. Was passiert da gerade?
Ja, also was machen wir da? Wir fragen jedes Jahr, welche Treiber wirken eigentlich gerade, sowohl mit ein paar vorgegebenen, aber auch mit offenen. Und übrigens, da nochmal zur geopolitischen Lage, damit ist dies gleichzusetzen mit der Ukraine-Krise mehr oder minder in unserer Analyse. Die ist nicht nur auf Platz 1, die ist erstmalig überhaupt in den Top 10. Also da zeigt sich, wie volatil dieses Umfeld ist und wie schnell sich Dinge verändern können. Genauso in diesem gleichen Maße gibt es Treiber, die in 2020 zu Beginn der Pandemie unter den Top 1, 2, 3 waren und jetzt massiv abgefallen sind. Allen voran zum Beispiel der Druck, der aus Veränderungen der Kundenbedürfnisse einhergeht oder auch der Innovationsdruck. Ganz am Anfang, zu Beginn der Pandemie, war das Nummer 1 Thema. Wie werden wir dem Problem der geschlossenen Innenstädte zum Beispiel als Retailer gerecht und können trotzdem noch Umsätze erreichen? Die Kunden möchten online kaufen, wie kriegen wir das hin? Das waren Themen, die ganz, ganz oben waren. Diese Aspekte sind ins Hintertreffen geraten. Ganz, ganz wichtig ist aber, relativ zu den anderen Dingen. Das heißt noch lange nicht, dass der absolute Druck sich verändert hat. Das ist mir ein wichtiger Punkt. Das kann man wirklich gerade an diesem Beispiel gut zeigen. Ich glaube nicht, dass der Veränderung der Kundenbedürfnisse, jetzt mal industrieagnostisch, mit geeigneten Maßnahmen so stark begegnet wurde, dass Unternehmerinnen und Unternehmer sagen können, das ist abgehakt, das haben wir erstmal gelöst. Das stellen wir hinten an und erst, wenn es wieder akut wird, dann steigt dieser Treiber vielleicht. Es ist eher so, meines Erachtens, dass die akuten Treiber, nämlich Preis- und Kostendruck allen voran und die geopolitische Lage naturgemäß, in relativer Position sich nach oben verschoben haben und vielleicht eben noch stärker wirken als das, was wir sowieso schon erleben. Ja, sie kommen hinzu, was eben dann auch nochmal zeigt, warum der Transformationsbedarf eben jetzt nochmal gestiegen ist.
Ja. Jetzt schaust du dir analog zu den Treibern auch das Branchenranking an. Einige Branchen sind jetzt in den vergangenen Minuten ja auch schon erwähnt worden. Hier bleibt erwartungsgemäß Automotive auf Platz 1. Eine Branche allerdings macht einen gewaltigen Sprung nach oben, und zwar die Energie- und Versorgungsbranche. Ist das nur der Ukraine-Krise geschuldet?
Boah, spannende Frage. Jein, ja, nein. Sowas im Dreh. Also, erstmal vielleicht für den geneigten Leser, der sich das anguckt, der wird vielleicht so sagen, Moment, Steger, also Rohstoff- und Energiebranche, das klingt irgendwie jetzt mal deutlich zu breit. Das fair enough, sehe ich auch so, möchte ich auch gar nicht nachstellen. Machen wir aber ein Stück weit auch, um den einzelnen Experten, die nicht in jeder Branche absoluter Profi sind, sondern vielleicht hier und da auch einen Branchenfokus haben, den man übrigens auch sich angucken kann, unsere Studie, für denjenigen, die das interessiert, denen aber zumindest die Chance zu geben, und grob zu antworten. Ich behaupte aber, selbst wenn man sich die Subbranchen anschaut, dass wir nochmal industrieagnostisch hier erleben, dass zwei große Dinge wirken. Zunächst erstmal die Ukraine-Krise, keine Frage, aber eben auch alles, was mit dem Thema Umwelt zu tun hat. Neue Auflagen, aber auch die Erwartungen der Kundenbedürfnisse wirken hier massiv. Und die Kombination, das zeigt schon allein das vorangezogene Ziel des Kohleausstiegs, das in Kombination mit sich verändernden Kundenbedürfnissen ruft diese Branche in Summe eben auf den Plan und hat dazu geführt, dass sie also quasi einen raketenhaften Aufstieg in den Ranking unter die Top 3 gemacht hat. Also diesen unrühmlichen Aufstieg, den man als Branche sicherlich nicht sehen will, aber das ist nun mal dort passiert. Also Ukraine-Krise befeuert das, was sowieso schon an Transformationsbedarf in der Branche besteht. Deswegen sage ich jein.
Klingt absolut sinnvoll. Im zweiten Teil der Studie geht es dann um die aktuellen Transformationsbemühungen. Das heißt, da schaust du dir im Grunde Top-Maßnahmentypen an zum Einstieg. Wie reagieren denn Unternehmen, Berater und Investoren auf diese aktuelle Situation?
Ja, also ich kann die Frage mal umdrehen. Du hast jetzt ja augenscheinlich die Studie schon gelesen. Hättest du sie nicht gelesen, ich hätte dich gefragt, Mensch Christian, Preise steigen, Inflation steigt, Versorgungsengpässe, wir wissen gar nicht mehr, ob wir überhaupt verkaufen können in eigenen Branchen. Wie würdest du jetzt reagieren als Unternehmen? Da kommt es wahrscheinlich dir schnell in den Sinn zu sagen, ja, ich würde erstmal zusehen, dass ich das, was ich habe, halte, bewahre und möglichst effizient gestalte. Und exakt das ist das, was wir auch erleben. Maßnahmen im Bereich Kostensenkung, Effizienzsteigerung, Prozessoptimierung und Co., also alles das, was erhaltenen Charakter hat, das wird gerade priorisiert. Alles das, was risikoreicher ist und Investitionscharakter hat, also zum Beispiel technologische Weiterentwicklung, Innovationsmaßnahmen, Geschäftsmodellanpassung und Co., die finden zurzeit eher keine Priorisierung oder finden sogar gar nicht statt. Sprich, wir haben eine klare Verschiebung zu dem, was wir in 2020 erlebt haben, zu Beginn der Pandemie, wo diese Maßnahmen aus Sicht der Experten die wichtigsten waren, hin zu Maßnahmen, die eher erhaltenen Charakter haben.
Ein Trend zu kostenbezogenen, auch kurzfristigeren Maßnahmen im Grunde. Ist das eine vollkommene Abkehr dann zu allem, was langfristig am Geschäftsmodell, an den veränderten Kundenbedürfnissen und Co. ansetzte vorher?
Ja, also ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Das Problem daran ist, dass wir das jetzt das zweite Jahr in Folge erleben. Also in der Pandemie ist das auch passiert. Da wurden auch Maßnahmen, die Geschäftsmodell anpassend und investitionsstarke Technologiemaßnahmen, die wurden schlicht und ergreifend zurückgestellt. Ja. Und jetzt wieder, aus bekannten Gründen, die wir gerade eben genannt haben. Man kann natürlich hoffen, dass das Maßnahmen sind zurzeit, also gerade kostensenkende Maßnahmen, dass das Maßnahmen sind, die den Charakter haben sollen, Investitionsstärke zu schaffen für danach Kommendes. Das deckt sich aber nicht so mit den Abbruchquoten, die wir heben. Also wir heben auch bei Abbruchquoten und die zeigen, dass Geschäftsmodellinnovationen, aber eben auch Technologie und andere Maßnahmen dieses Charakters aktiv zurzeit abgebrochen wurden und auch schon das zweite Jahr in Folge. Und tun wir mal so, als wäre das, was wir hier tun, komplett repräsentativ. Das muss natürlich nicht so sein, da lässt sich auch trefflich streiten, aber mal für ein Gedankenspiel kann man ja mal so tun. Dann sieht das düster aus. Und dann ist es unsere Aufgabe als Gesellschaft und auch die der Politik meines Erachtens, möglichst schnell eine Situation zu schaffen, wo diese Maßnahmen wieder ergriffen werden können und dieser kurzfristige Erhaltungstrieb, den Innovationstrieb, den den deutschen Mittelstand eigentlich über Jahrzehnte lang geprägt hat, wieder Platz gemacht wird. So sehe ich das zumindest.
Sehe ich ganz genauso. Absolut. Jetzt schaust du dir die Kostenmaßnahmen en Detail an, naturgemäß, denn das ist das, was auch unsere Kunden fairerweise derzeit sehr bewegt. Und zwar gemessen am Cash-Effekt. Da gibt es zwei Pie-Charts, in denen eine ganze Menge Musik steckt. Kann man sagen, dass sich in Summe eine Tendenz zu kurzfristigen, wirklich auch liquiditätswirksamen Maßnahmen zeigt?
Also ich fange vielleicht erstmal mit der ersten Frage an, was mit den Kostensenkungsmaßnahmen los ist. Und dann schauen wir mal auf die Liquidität. Und da gibt es schon Unterschiede. Also zunächst ist es erstmal so, dass wir uns diesen Gesamt-Cash-Effekt so vorstellen können als eine der Kernkennzahlen für den Typus einer Transformation. Kann man sich so überlegen, wir tun jetzt mal so, jede Transformation soll 100 Euro bringen. Und wir können uns angucken, wo sollen die eigentlich herkommen? Sollen die aus einer Finanzierung kommen? Sollen die aus neuen Umsätzen kommen? Sollen die durch was auch immer kommen oder eben auch durch Kostensenkung? Und Abhängigkeit davon, welchen Anteil diese einzelnen Maßnahmentypen an diesen 100 Euro haben, kriegt man ein gutes Gespür dafür, welchen Tonus diese Transformation hat. Und dort zeigt sich in diesen besagten Pie-Charts, dass die Experten zurzeit ganz maßgeblich auf aufwandssenkende Maßnahmen setzen. Die Pie-Charts zeigen übrigens den Anteil der Kostensenkungsmaßnahmen am Gesamteffekt und am Effekt des ersten Jahres. Und ich fange jetzt mal im ersten Jahr an, weil das ist ja das, was jetzt hier gerade passiert. Da sind das weit über die Hälfte. Und bei vielen, sogar bei jedem fünften der Experten, sogar über 80%. Bei zwei Drittel über 50% des gesamten Cash-Effektes im ersten Jahres soll aus Kostensenkungsmaßnahmen kommen. Sprich, wir haben es hier mit einer klaren Verschiebung hin zu Kostensenkungsmaßnahmen zu tun und einer klaren Verschiebung hin zu Maßnahmen, die Quick-Win-Charakter haben. Können wir vielleicht auch Details nochmal anschauen. Wir wissen nämlich auch, welche kostensenkende Maßnahmen eigentlich gar geplant sind und welche realisiert werden. Aber das ist zunächst erstmal weggenommen. Das ist das, was wir hier erleben. Und zu deiner zweiten Frage, wie ist das eigentlich mit der Liquidität? Ja, sicherlich hat das auch Liquiditätscharakter, keine Frage. Aber ein Stück weit dagegen spricht, dass wir zum Beispiel Working Capital-Maßnahmen nicht so häufig sehen. Und klassischerweise sind Working Capital Maßnahmen, insbesondere im Bereich der Zahlungsziele, gängige Maßnahmen, um Liquidität zu halten oder auch zu generieren. Ja. Das sehen wir zurzeit nicht. Auch der Abverkauf von Lagerbestand, das hat zurzeit keinen Fokus. Im Gegenteil, wir erleben bei unserem Kunden und auch in der Befragung, dass Lager eher aufgebaut wird. Also einer unserer Experten, der hat das auch ganz treffend beschrieben, der hat gesagt, Lagerabbau geht gerade gar nicht bei vielen Kunden. Das ist nämlich nicht mehr Just-in-Time-Produktion, sondern Just-in-Case-Produktion. Im Gegenteil, wir bauen sogar Lager auf. Das stützt sich auch ein Stück weit mit diesem Gießkannenprinzip der KfW-Förderung, die wir in der Corona-Zeit erlebt haben. Viele der Unternehmen haben ein sattes Cash-Polster aufgebaut und sind vielleicht nicht jetzt gerade akut gezwungen, Liquidität aufzubauen als solches noch mal mehr, aber zumindest zu halten. Das muss ja auch immer zurückgeführt werden. Und dazu dienen diese kostensenkenden Maßnahmen.
Ja, jetzt hast du die Effekttypen aufgefächert. Da gibt es eine ziemliche Spannbreite, auch was Wirkung und Implementierungsaufwand angeht, was sich häufig proportional zueinander verhält. Worauf fokussieren sich unsere Experten dann, wenn man diese beiden Aspekte berücksichtigt, also den Aufwand und den Effekt, den die Maßnahmen bringen?
Ja, im Bereich Kosten, um das jetzt mal darauf zu kaprizieren. Übrigens, für die ganz Spitzfindigen, ich benutze jetzt hier mal Kosten und Aufwand gleichbedeutend. Ist mir schon klar, dass das ein Unterschied ist, aber ich mache es jetzt mal trotzdem. Tun wir mal so für den Fall. Also, was wird da gemacht? Die Top 3 sind Personal, dann gibt es Einkauf und, also Einkauf-Procurement, alles, was in diesem Bereich unterwegs ist, und Footprint-Standorte. Das sind die drei größten Hebel, die die Experten zurzeit in den Unternehmen erleben. Das deckt sich auch nicht mit der Realisierbarkeit. Also Personalaufwandsreduktionen haben vielleicht einen großen Hebel, sind aber in vielen Fällen sehr, sehr schwierig zu realisieren. Und das zeigt sich auch in unserer Studie. Während zum Beispiel Maßnahmen im Bereich des sonstigen betrieblichen Aufwandes, klassische SBA-Maßnahmen, keine Ahnung, wir fahren jetzt nicht mehr erste Klasse, sondern irgendwie Bahn und Firmenwagen gibt es auch nicht mehr, solche Späße, die sind super einfach zu realisieren in der Regel, auch wenn sie zu Unmut führen, haben aber jetzt meistens nicht den großen Hebel. Und exakt ist das, was wir sehen. Das Einzige, wo sich das beides trifft, ist die Seite des Procurements. Da sagen die Experten, ist ein großer Hebel und die Realisierbarkeit ist auch gegeben. Ich möchte aber einen kleinen Wink mitgeben. Naturgemäß sind Procurement-Maßnahmen auch mal wieder aufgefächert, Vertragsverhandlungen, längere Laufzeiten, was auch immer. Man kann viele Dinge tun, aber in den meisten Fällen geht es hier um Preisverhandlungen. Und die sind natürlich im endlichen Kreis der Wertschöpfungskette nicht unendlich weiterzugeben. Irgendwann ist Schluss. Also sowohl was die Preisverhandlungen angeht, als auch die Kette selbst. Irgendein wird es treffen. Und da sehen wir vielleicht so ein bisschen Big Wins hier gerade in dieser Studie, dass Einkaufsmaßnahmen bei großen Unternehmen en vogue sind, aber die kleineren wird es vielleicht treffen.
Ja, zum Abschluss der Studie schauen wir noch einmal auf einen Punkt, der nicht vergessen werden darf, und zwar das Thema Effekterosion. Das greift ja auch in unserer PMO Academy auf und auch in anderen Analysen. Was versteckt sich dahinter?
Also ganz grob gesagt, um nochmal bei diesem 100-Euro-Beispiel zu sein, wir könnten natürlich jetzt sagen, wir planen 100 Euro und alles läuft bestens und wir schaffen auch 100 Euro. Theoretisch könnten wir sogar besser sein. Vielleicht kriegen wir so 120 Euro. Das Wort Effekterosion sagt aber schon, dass es meistens in die andere Richtung geht. Meistens werden eben nicht 100 Euro des Geplanten erreicht und die 100%, sondern eben leider Gottes weniger. Und das kann mehrere Ursachen haben. Eine Ursache ist, dass man vielleicht nicht ganz so viel erreicht hat, wie man eigentlich wollte, zum Beispiel in einer Mastermind. Das ist aber die seltenere. Der Großteil der Effekterosion, also das Zurückbleiben hinter dem Plan, resultiert daraus, dass Maßnahmen überhaupt nicht realisiert werden. Die werden einfach abgebrochen und kommen schlicht und ergreifend gar nicht. Das ist die sogenannte Effekterosion. Und die gucken wir uns auch aus diversen Blickwinkeln immer relativ genau an.
Wenn ich jetzt einen roten Faden der Studienreihe aufzeichnen müsste, würde der in diesem Jahr von der Ukraine-Krise, den Lieferketten und Rohstoffkomplikationen über Branchen und Maßnahmentypen hin zu Cost-Cutting 2.0 Maßnahmen führen, die mehrere Probleme mit sich bringen. Sie gehen zulasten nachhaltiger Transformationsbemühungen, wie du gut erklärt hast, und sie sind schwieriger zum Erfolg zu führen, als man zunächst denkt. Durch Falken begleiten wir unzählige Strategie- und Transformationsprojekte und du siehst Mittelständler, Hidden Champions und große Corporates, national wie international, in ihren Initiativen. Was würdest du sagen? Worauf sollten sich Geschäftsführer, Berater, Investoren, Interimmanager und PMOs im Transformationsmanagement konzentrieren, um ihre Projekte zum Erfolg zu führen?
Ich versuche das mal so zu beantworten, indem ich die Effekterosion nochmal mitnehme. Also, bei dieser Effekterosion, die wir gerade angesprochen haben, die erleben wir zurzeit ganz intensiv, sowohl in unserer Studie, um da mal eine Zahl zu nennen, mit der Kostensenkungsmaßnahmen. Von 100 Euro Kostensenkungsmaßnahmen werden im Schnitt 57 Euro realisiert und die Ausreißer nach unten sind enorm. Aber ganz wichtig ist, das gilt für die initial geplanten Effekte. Das heißt noch lange nicht, dass man substituierende oder sogar kompensierende Maßnahmen schlicht und ergreifend nicht nachschieben kann. Und so möchte ich das mal beantworten. Unternehmen sind meines Erachtens sehr gut damit beraten, wenn man mal die 2, respektive 3 Jahre zurückschaut und mal guckt, was in diesen 3 Jahren alles passiert ist, die Annahmen ihrer bereits begonnenen oder geplanten Maßnahmen mal auf den Prüfstand zu stellen und sich zu überlegen, wie eine Organisationskultur, aber auch eine Infrastruktur geschaffen werden kann, die damit umgehen kann, möglichst schnell und einfach neben dem Tagesgeschäft kompensierende Maßnahmen nachzuschieben und die auch zu unterhalten. Und da gibt es verschiedene Ansätze. Die zurzeit prominenteste ist die sogenannte Transformation Management Office oder auch Project Management Office, je nachdem, wie man sich das Ganze jetzt schimpft. Aber zumindest eine Stabsstelle oft, die das alleinige Ziel hat, diesen Prozess zu unterstützen. Also schlicht und ergreifend immer wieder zu hinterfragen, was können wir tun, um unsere Unternehmensmodelle möglichst nachhaltig, profitabel und lukrativ zu halten und welche Maßnahmen müssen wir neben dem Tagesgeschäft ergreifen. Und in guten Zeiten geht das erheblich einfacher als in Zeiten, wo es schon richtig, richtig schwer wird. Sprich, je früher man damit anfängt, desto besser. Und vielleicht, ich schätze mal einfach so ein bisschen einen Wink mit einem Soundfall von dir. Denn naturgemäß ist auch die Frage, was kann man nicht auf der technischen Seite tun, um diesen Prozess möglichst schlank zu halten. Das Ganze funktioniert meines Erachtens nur, wenn man fortwährend sich mit diesem Thema beschäftigt. Dazu gehört ein Berichtswesen, dazu gehören Lenkungsausschüsse und Co. Und das, wie gesagt, passiert neben dem Tagesgeschäft und geeignete Technik kann dabei helfen, diesen administrativen Anteil so gering wie möglich zu halten, um Freiraum zu schaffen, ja, schlicht und ergreifend für die Umsetzung und für die Ideengenerierung. Und dazu kann naturgemäß unser Tool helfen. Wenn das sozusagen wie ein Zaufall war, hoffe ich, habe ich es richtig beantwortet.
Wunderbar. Eingelocht.
Siehst du mal.
Nee, wirklich. Ganz vielen Dank. Gutes Schlusswort. Das hat Spaß gemacht, Jonas. Und
ja,
definitiv Lust auf Shift Happens geweckt. Vielen Dank.
Ja, sehr gerne. Ich freue mich. Und letzter Satz noch von mir. Ich freue mich auch, wenn Sie gemeinsam mit uns diskutieren. Die Studie ist wie jedes Jahr nicht nur informations-, sondern auch meinungsgeladen. Und man kann da ganz unterschiedlicher Meinung sein. Und kommen Sie auf uns zu. Wir diskutieren mit.
Ich hoffe, Sie haben Spaß an unserer Sonderfolge zur Shift Happens 22 Studie gehabt. Die gesamte Studie finden Sie jetzt zum Download auf unserer Homepage. Wer sich einen umfassenden Überblick über das aktuelle Transformationsgeschehen machen will, darf sich Shift Happens 22 nicht entgehen lassen. Unter www.nordantech.com können Sie die Studie nicht verfehlen. Viel Spaß dabei!